Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Geschwister im Herrn, das ist echt was Besonderes. Jetzt bin ich schon 11 Jahre hier, ich habe es schon gesagt, in Miltenberg, der evangelisch-lutherische Pfarrer und das erste Mal jetzt erst bei euch zum Predigen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nicht daran, dass wir uns erst groß annähern mussten und befreunden mussten, sondern vielleicht, weil wir dann irgendwann gesagt haben, ach komm, lass uns das mal probieren. Ich bringe Grüße mit von der evangelischen Kirchengemeinde. Das ist ja bei uns so, dass wir einen Kirchenvorstand haben, der wird gewählt. Übrigens jetzt Ende des Jahres haben wir Neuwahlen für 6 Jahre und dieses Leitungsgremium bestimmt bei uns so ähnlich wie bei euch auch die Ältesten oder Leitungsrat alles. Ich habe denen gesagt, ich gehe da predigen und ich habe sogar einen Gemeindebrief geschrieben, aber ich glaube, so richtig hat sich niemand hergetraut. Und umso schöner ist, wenn ihr dann alle kommt. Wir haben uns überlegt, ob wir die Kirche auch zumachen und sagen, nö, alle müssen hier rein. Das ist halt leider noch so, die Leute sagen, ah, evangelische freikirchliche Gemeinde, was ist denn das? Und haben keine Ahnung, dass es eigentlich ganz normale Leute hier sind. Vielleicht lernen die es im September dann. Ne? Und das ist was Schönes, dass wir miteinander sowas machen. Ist auch was Schönes, dass wir letztes Jahr ganz bewusst gesagt haben, dieses Reformationsjubiläum feiern wir auch so, dass wir mal hinschauen, gibt es Dinge, die wir uns auch verzeihen müssen? Brauchen wir eine Versöhnung? In Kleinheubach zum Beispiel haben sie das auch gemacht, zwischen Lutheranern und Katholiken. Und in so einem Dorf wie Kleinheubach gab es noch viel mehr Versöhnungsbedarf. Es ist aber auch nicht so schwer. Ne? Also das ist ja Gott sei Dank vorbei, dass man sich so gegenseitig schimpft und beschimpft und am frohen Leichnamstag dann die Wäsche raushängt und die Bauern. Davon will ich aber heute nicht reden, von dieser Art von Versöhnung. Das ist was geschieht und was geschehen ist und da kann man Gott nur dankbar sein. Ich möchte heute, und ich durfte mir irgendein Thema raussuchen oder irgendeinen Bibeltext, ich möchte heute über Versöhnung reden zwischen Menschen. Und eigentlich denke ich dabei vor allem zwischen Menschen, die sich sehr nahe stehen, Menschen in Familien, Geschwister, Ehepartner, Eltern und Kinder, weil ich immer wieder sehr stark merke, das ist ein Thema, das brennt auf den Nägeln und zwar nicht nur bei Leuten, die jetzt sich nicht an Gott halten oder gar nicht gläubig sind, sondern unter den frommsten Menschen gibt es diese Probleme mit der Versöhnung. Und anfangen möchte ich mit Erfahrungen, die ich bei Beerdigungen mache. Wir haben ja doch viele Gemeindeglieder in so einer volkskirchlichen Situation, über 2000 und da habe ich im Jahr 20 bis 30 Beerdigungen. Und da komme ich auch wirklich zu den unterschiedlichsten Leuten dann ins Trauerhaus und dann rede ich immer, damit die Ansprache am Friedhof persönlich sein kann mit den Leuten und ich wage es fast zu sagen, bei jeder zweiten Familie, in der ich da sitze, kommt dann irgendwann raus, oh, ja, also der eine Bruder, der kommt wahrscheinlich nicht, weil, und dann weiß ich schon, was kommt, ja, weil wir verkracht sind. Ja, weiß der überhaupt Bescheid? Ja, die eine Nichte, die hält noch Kontakt zu seiner Frau. Und also es ist dann fürchterlich eigentlich, dass Kinder von Verstorbenen zum Beispiel keinen Kontakt mehr mit dem Verstorbenen oder mit den Eltern hatten. Und manchmal sind es Geschwister, 4, 5 Geschwister. Ich frage dann immer nach, weil ich aufzählen will, ja, wer ist denn in der Familie? Und dann kommt immer so ein wenig rumgedruckst, ja, und dann gibt es noch den Bruder und die Schwester. Oh, und dann denke ich mir immer, nein, das darf nicht wahr sein. Es gibt Familien, die sind zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander reden. Und da gilt dann dieses schreckliche Satz, der, die ist für mich gestorben. Und ich will gar nicht nur auf andere Familien schauen. Ich kann hier das ruhig sagen, dass in meiner Schwiegerfamilie genau das passiert ist. Dass sich die Geschwister so zerstritten haben, dass die seit 10 Jahren nicht mehr miteinander reden. Dabei war das mein Lieblingsonkel, der uns mit Mercedes damals zum Traualtar gefahren hat. Ne? Und nichts, tot. Warum ist es so? Weil wir Menschen unversöhnlich sind. Und weil da der christliche Glaube an Jesus Christus, an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist nicht automatisch Halt macht, sondern Unversöhnlichkeit gibt es unter vielen, vielen Menschen. Und jeder kann wahrscheinlich jetzt nach vorne kommen und eine Geschichte erzählen und dann sitzen wir heute Abend noch da. Leider ist es so. Aber es soll nicht so sein. Und unser Auftrag ist es, uns zu versöhnen miteinander und mit Gott. So, das war so der Anlass. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu suchen in der Bibel. Und es gibt so eine schöne Versöhnungsgeschichte, die ist recht bekannt. Und die möchte ich jetzt an Anfang stellen. Das ist Jakob und Esau. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Jakob ist ja ein unmöglicher Mann gewesen. Als junger Mensch hat er sich den Erstgeburts das Recht erkauft mit einem Linsengericht. Der Esau, sein Bruder, war ja der Erstgeborene und der war so blöd, weil er hungrig war und der Jakob hatte gerade so ein Linsengericht auf dem Feuer. Er hat gesagt, ja, ich will das. Und dann sagt er, nur wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und dann sagt der Esau, weil er wahrscheinlich zu doof war, ja okay, das ist mir eh wurscht, ich muss eh sterben, sagt er, kannst es haben. Und später ist dann seine Mutter auch noch, die Rebekka, die hat den Jakob viel lieber als den Esau und die stiftet ihn dann an, den Segen zu erschwindeln. Den kennen Sie auch, ne? Er verkleidet sich dann als Esau und wird von Jakob gesegnet. Grund genug für Esau, den Jakob zu hassen und wirklich zu hassen. Und das ist so eine typische Geschichte, was auch immer Erstgeburtsrecht und Segen damals war. Solche Geschichten kennen wir halt auch. Bei uns geht es ums Erbe manchmal. Oder es geht einfach um dumme Kindheitsgeschichten, die dann immer größer werden, sodass Geschwister sagen, nee, ich hasse den. Vielleicht geht man nicht so weit wie der Esau. Der hat nämlich gesagt, wenn mein Vater, der Isaak, stirbt, dann bringe ich den Jakob um. Und das ist Hass. Und auch das gibt's. Und dann flieht Jakob und macht eine tolle Erfahrung, dass Gott nämlich mit ihm ist. Er schenkt ihm mehrere Frauen, mehrere Kinder. Er wird richtig reich, er trifft da seinen Schwiegervater und so. Und irgendwann aber sagt er, oh Mann, ich will mich doch versöhnen mit Esau. Und es ist schön beschrieben im 1. Mose 33. Er bereitet es vor, er schickt Boten zu Esau und sagt jetzt, ich möchte dich gern treffen, bitte lass uns doch wieder gut sein. Aber er weiß natürlich, dass der Esau allen Grund hat, ihm immer noch böse zu sein. Und dann bereitet Jakob das groß vor, er schickt ihm Leute, er schickt ihm Vieh voran und dann kommen die Boten aber zurück und sagen, also der Esau, der kommt, aber er bringt 400 Leute mit. Und dann kriegt der Jakob Angst und teilt seine Familie, sein Clan, den er da hat, in zwei Teile und sagt, naja, wenn der Esau jetzt die eine Hälfte umbringt, überlegt wenigstens die andere. Also es geht echt richtig hart zur Sache. Und dann treffen die beiden sich und da ist jetzt dieses Zitat hier. Jakob geht dem Esau entgegen und er neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Und Jakob nimmt die richtige Haltung ein. In dem Fall ist es ziemlich klar, warum das Ganze so zerbrochen ist. Jakob war echt hier der Depp, der Böse, der Schuldige, kann man schon so sagen. Und er geht auf Knien zu seinem Bruder und sagt jetzt, wenn du mich umbringst, dann ist es halt so, aber ich möchte Versöhnung. Und Esau lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Sie weinten vor Glück, weil es nichts Schöneres gibt als eine echte Versöhnung zwischen Menschen. Es gibt nichts Schöneres, wirklich. Wenn gerade über Jahre Versöhnung nicht möglich war und dann gelingt es. Da gibt es dann noch einen schönen Vers 10. Dann streiten sie sich noch, weil der Jakob will ihm ganz viel schenken und der Esau sagt, ich habe selber genug, ich brauche das alles nicht. Und dann sagt Jakob, nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand und jetzt, denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht. In der Versöhnung mit anderen Menschen, wenn die gelingt, sehen wir Gott. Und das ist ein Wunder. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß wirklich, wie nah Gott einem kommt durch so eine Versöhnungsgeschichte. Das ist eine tolle Geschichte, Jakob und Esau, aber leider herrscht unter Menschen oft, meist sogar Unversöhnlichkeit, wenn irgendwas schief geht. In den Sprüchen findet man zum Beispiel diesen schönen Vers. Wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen, ist nicht zu versöhnen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tag der Rache und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Das würde der Erwartung von Jakob entsprechen. Der weiß, er hat seinem Bruder so was Schlimmes angetan, erweckt den Grimm des Mannes, er schont nicht am Tage der Rache. Wir müssen damit rechnen, dass eben Versöhnung nicht geschieht, weil Menschen unversöhnlich sind. Bei Eifersucht aufgrund Ehebruch können, wenn wir einen lieben Ehepartner haben, einen Liebespartner, das kann man gut verstehen. Stellt euch mal vor, da kommt jemand und bricht die Ehe und bricht da rein. Oder vielleicht denken sich jetzt manche ins Gehirn, oh nein, ich kenne das, ich habe das erlebt, bei mir oder bei meinem Partner, bei meiner Partnerin. Und da so schnell mal von Versöhnung zu reden und so, oh, ich bereue das und bitte vergib mir. Das ist wirklich nicht leicht. Das ist ganz schwer und daran zerbrechen auch viele Ehen. Was auch immer die Gründe für Ehebruch sind, da soll es jetzt gar nicht drum gehen. Aber wenn dann was schief geht, dann ist Unversöhnlichkeit das Normale. Und man kann auch nicht schnell mal als Pfarrer oder Pastor so sagen, also hört zu, liebe Gemeinde, wenn sowas passiert, ihr müsst vergeben und versöhnt euch wieder. Das menschliche Herz kann das nicht so leicht. Bis hin zu Traumata, Krankheit, die dadurch entsteht, weil das Herz so gebrochen ist, dass man einfach nicht einfach hergehen kann und sagen, jetzt tun wir uns versöhnen. Des Königs Grimm ist ein Bote des Todes, aber ein weiser Mann wird ihn versöhnen. Das ist eben wie Tod, wenn man unversöhnt ist. Wenn ein König einem Gram ist hier so ein Sprüchewort, dann kommt der Tod. Aber, und das weiß die Bibel in ihrem gesamten Zeugnis, eben nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten, wo Rache und Vergeltung immer wieder auch aufpoppt. Aber da heißt es auch, der richtige Weg, der göttliche Weg ist der Versöhnung. Ein weiser Mann, der weise Weg ist der Versöhnung. Ich habe jetzt ein paar Stellen gefunden, die stehen in den sogenannten Apokryphen. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Wir haben ein Altes und Neues Testament und dann gibt es so ein paar biblische Bücher, die sind eigentlich nicht offiziell Teil der Heiligen Schrift. Und die nennt man Apokryphen und die sind recht spät entstanden, so mit dem Buch Esther zusammen in der Zeit. Martin Luther hat damals zum Beispiel gesagt, ja, die Apokryphen kann zwar nicht offiziell dazu, aber sie sind gut und man soll sie lesen und auch achten. Und da stehen halt jetzt so weisheitliche Schriften auch drin, wie bei den Sprüchen Salomos und Weisheit. Und da gibt es so Bücher, die heißen Jesus Sirach. Also das hat mit unserem Jesus von Nazareth nichts zu tun. Und da sind ein paar schöne Sprüche drin, darum habe ich die jetzt mit aufgenommen. Zum Beispiel Sirach 22, Vers 22. Wenn du den Mund gegen einen Freund geöffnet hast, verzage nicht, denn es gibt eine Aussöhnung. Die Hoffnung auf Aussöhnung ist immer da und verzage nicht, heißt dann erstmal. Freilich gleich mit der Ausschränkung, außer bei Beschimpfung, Hochmut, Geheimnisverrat und hinterhältigem Schlag. Dabei wird jeder Freund entfliehen. Das ist wirklich immer so dieses Hin und Her. Eigentlich wollen wir Versöhnung und gleichzeitig kann man es einem Freund, den man so richtig verletzt hat, gar nicht übel nehmen und sagt, nee, mit dir nicht mehr. Übrigens die meisten Bücher oder Filme, die wir so gern anschauen oder lesen, die handeln immer von irgendwelchen solchen Brüchen im Leben. Und wenn es schnulzig wird im Film, im Hollywood-Film, gibt es am Schluss die Versöhnung. Oder auch nicht. Dann ist es halt keine Schnulze, sondern ein Drama. Und beides ist aber eben die Erfahrung, die Heilige Schrift auch kennt, drum immer wieder solche Ratschläge. Wenn du den Mund gegen deinen Freund geöffnet hast, sprich schlecht über ihn geredet hast, verzage nicht. Versöhnung ist möglich, aber wer weiß. Oder noch ein anderer, Vers: Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Jetzt kommt ein Zusammenhang, der dann auch im Alten Testament schon ziemlich deutlich ist, bei Jakob schon, hier in den Schriften. Versöhnung zwischen Menschen hat auch immer was mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun. Das ist eben so ein Wunder und so eine besondere Gabe, dass ich nicht einfach mit menschlichen Vermögen hingehen kann und sagen, jetzt versöhnen wir uns mal. Das soll nicht heißen, dass man Ärzte, Psychiater, Psychologen nicht braucht, um vielleicht in der Ehe zum Beispiel die Versöhnung braucht, weiterzukommen. Aber am Schluss ist es eine Gabe Gottes und hängt auch viel davon ab, wie ich mit Gott stehe. Und der fromme Mensch, der versucht, Gott gerecht zu werden und da auch immer wieder scheitert, der hat aber gute Chancen, auch mit den Mitmenschen in Versöhnung leben zu können. Versöhnung ist möglich. Vielleicht nicht immer, aber Versöhnung ist das Ziel. Die Bibel beschreibt Gott nicht nur als den Gütigen und Barmherzigen, sondern auch als einen, der strafen kann. Klar, im Alten Testament. Wir sind natürlich so als Christen, die an Jesus Christus, den großen Versöhner, glauben, immer sehr schnell dabei zu sagen, ja, also bei Gott ist das alles anders mit der Versöhnung, Gott vergibt uns eh. Wir evangelisch-lutheraner zum Beispiel, wir haben ja von Martin Luther gelernt, Gott ist so gut, der liebt uns einfach so. Allein aus Glauben kommen wir zu Gott, allein aus Gnade und nicht, und das war Luthers Thema, nicht durch die Werke. Wir können und wir brauchen nichts machen. Das ist alles richtig. Und dann kann man euch aber einen Schritt weiter gehen und sagen, na, das ist ja super, dann brauche ich auch nichts machen. Bei Menschen nicht und bei Gott erst recht nicht, weil Gott liebt mich eh. Und es stimmt ja irgendwie irgendwo auch, aber so einfach davon soll man sich nicht machen. Erst recht nicht bei der Versöhnung. Das ist jetzt aus diesem Buch Jesus Sirach. Sag nicht, sein Mitleid ist groß, die Menge meiner Sünden wird er verzeihen, denn Erbarmen und Zorn sind bei ihm. Auf den Sündern ruht sein Grimm. Gott ist eben nicht der liebe Gott, den wir gern immer haben und von dem wir auch oft reden und sagen, oh, der liebe Gott, der verzeiht dann schon alles. Nee, Gott ist auch ein heiliger Gott. Und Gott schaut nicht über Sünde und Vergehen hinweg. Wir dürfen das nicht nutzen, um die Menschen zu knechten und niederzudrücken, diese Weisheit. Aber so einfach darf man sich's nicht machen mit der Versöhnung. Das wäre falsch. Und es ist eben falsch, von Opfern, von Menschen, die durch Schuld von anderen sich mit der Versöhnung schwer zu tun, da wirklich dann noch oben drauf zu drücken und sagen, ey Gott, verzeih doch auch und du musst auch verzeihen und jetzt sei mal nicht so. Und gerade unter frommen Menschen, wo es oft die Frauen sind, die unter Männern gelitten haben, unter Ehebruch oder unter Missbrauch oder was weiß ich in Ehen, da wurde oft immer gesagt, ja, aber du bist die Frau und du, wenn du an Gott glaubst, dann musst du deinem Mann alles verzeihen. Und ich habe da meine Zweifel, ob das dann wirklich der richtige Weg ist, allzu schnell immer zu sagen, ich vergebe dir. Wahrscheinlich geht es umgekehrt genauso zwischen Mann und Frau, dass Männer ihren Frauen vielleicht auch aus christlich positivem Sinn sagen, egal was ist, wir haben uns lieb, aber das Herz kann da manchmal nicht mit. Und es wäre auch falsch, einfach zu sagen, ich verzeihe jetzt alles Schwamm drüber. Das ist nicht Versöhnung. Das ist mehr so, wir wollen nicht wahrhaben, was alles schief läuft. Und wir wollen auch nicht wahrhaben, dass Gott nicht einfach sagt, ist egal. Sondern Gott erträgt das Unrecht nicht. Und wenn Gott Versöhnung fordert, dann will er sie ganz. Und das geht eigentlich nur, wenn tatsächlich bezahlt wird irgendwie. Und jetzt sind wir doch beim großen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Dieser heilige Gott hat für sein Volk Israel dann doch einen Weg gefunden, zu sagen, also ihr seid mir gegenüber auch so, dass ich euch nicht einfach vergeben kann. Und dann gab es Opfer, die immer wieder im Tempel in Jerusalem gebracht wurden zur Versöhnung, aber es gab dieses eine schöne Ereignis im Jahr, den großen Versöhnungstag. Und da hat der hohe Priester, der oberste Priester im Tempel, einmal im Jahr für das ganze Volk die Möglichkeit eröffnet zu sagen, Egal was jetzt ist, wir gehen zu Gott in einen besonders heiligen Gottesdienst und wir opfern einen besonderen Bock, einen Ziegenbock und übertragen dem die Sünden, symbolisch, ganz bewusst aber und sagen, die Sünden sollen zu Gott und er wird sie uns vergeben. Und das ist dann sogar mit so einem tollen symbolischen Akt. Der Bock, der wurde dann irgendwo hingestellt und der hohe Priester, der berührte seine Stirn mit der des Bockes, packte ihn wahrscheinlich an den Hörnern. Und dann wurde gebetet und gesagt, jetzt, dieser Bock steht jetzt für uns, Israel, und alle unsere Sünden sollen auf den Bock gehen. Und dann ist fast ein wenig zu einfach. Ne? Und dann sind sie mit dem Bock in die Wüste. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehmen, in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. Und dann ist so die Idee, und er stirbt dann natürlich, der arme Bock, und die Sünde mit ihm. Und da kommt dieses Sprichwort her, ne? Der Sündenbock. Das ist der, der eigentlich nichts getan hat, aber die Sünde dann auf sich nehmen muss. Und wenn man sich verteidigt, sagt man ja gern, bin ich jetzt wieder der Sündenbock? Ich war's doch gar nicht. Da kommt es her. Zeigt aber die Ernsthaftigkeit, mit der Israel und Gott mit dem Thema Versöhnung umgegangen sind. Das war eben auch nicht so leicht. Es brauchte eine große Vorbereitung, das brauchte Buße, das brauchte viele, viele Opfertiere wahrscheinlich. Überhaupt hat man manchmal das Gefühl, da im Tempel zu Jerusalem, da wurde ja vor allem geopfert, damit das Verhältnis zwischen Gott und Mensch gut wird. Wurde aber nicht so gut, weil das Opfern allein ist es eben nicht. Und der große Versöhnungstag allein ist es eben auch nicht. Es hat nicht funktioniert. Man kann ja die Geschichte Gottes mit uns Menschen manchmal so deuten, dass es Gott versucht hat mit Israel und es hat und hat nicht funktioniert. Und jede Geschichte ging schief. Alles ging schief. Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua, die Könige, die haben alle versagt. Und dann sagt Gott irgendwann, es muss anders gehen, so geht's nicht. Nicht mit meinem Volk und erst recht nicht mit allen Menschen. Und dann sagt er, dann sende ich jetzt Jesus, meinen einzigen Sohn, meinen Sohn, mich selbst, um Versöhnung möglich zu machen. Und das ist schon so der Hauptgrund, warum Jesus für uns gestorben ist. Um Versöhnung zwischen Gott und Mensch möglich zu machen. Und zwar in einer Weise, die es eben im Volk Israel nicht gab. Vielleicht nicht geben musste, weil Israel war, und ich sage sogar, ist das auserwählte Volk Gottes. Die sind bei Gott. Und wie das bei Eltern und Kindern so ist, da ist Gott und Israel so nahe, dass vielleicht Versöhnung immer wieder ganz schrecklich schwierig ist, aber das Volk Gottes ist bei Gott. Aber Gottes Liebe ist eben viel größer und er hat dann doch die ganze Welt geschaffen und uns alle, auch die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten. Und deshalb kam Jesus, um Heil für die ganze Welt zu bringen und Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Das kennen wir alle. Da sind wir ganz gut drin. Das tut nämlich nicht weh, wenn wir von Versöhnung zwischen Gott und Mensch reden. Das haben wir mit dem Kindermilch schon aufgesogen. Gott ist gut. Wir kommen zu ihm und alles ist gut. Und wir wissen es vorher schon. Da bin ich wieder bei dem Thema. So leicht ist es leider nicht. Ich weiß nicht, wie groß hier so das Sündenbewusstsein ist und Beichte zum Beispiel. Bei uns Evangelisch-Lutheranern ist es ganz schlecht ausgebildet. Also zu mir als Pfarrer kommt nie einer und sagt, Herr Pfarrer, ich möchte mal beichten. Aber das geschieht einmal in 2-3 Jahren. Katholiken haben es da eigentlich besser, die haben das institutionalisiert. Funktioniert auch nicht mehr so, höre ich. Die Leute gehen auch nicht mehr so oft beichten. Und ich weiß nicht, hier gibt es vielleicht andere Wege, ne, in der Gemeinde. Aber das ist relativ leicht, weil wir wissen, Gott ist wirklich der, der sagt, egal was ist, ich will dir vergeben, wenn du bereust. Und dafür ist mein Sohn Jesus Christus gestorben. Und weil das so wichtig ist, hat Jesus von Versöhnung relativ viel geredet und vom Verzeihen. Aus der bekannten Bergpredigt ist zum Beispiel hier dieser schöne Vers, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Versöhnung Gottes mit uns Menschen und untereinander. Und gerade die Frommen, die in Gottesdienst gehen, um zu opfern, um Lobpreis zu singen, um Gottes Wort zu hören, die neigen manchmal dazu zu sagen, ja, ich mache das doch. Ja, und mein Bruder, mein Kind, meine Eltern, naja, da kann ich ja auch nichts machen. Jesus sagt, nee, nee, geh da zuerst hin. Das ist wichtig. Das ist für Gott wichtig, dass du dich versöhnst. Vertrag dich mit deinem Gegner sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantwortet und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Ich höre das anders. Ich höre das mehr so, vertrag dich, versöhne dich mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, mit deinem Vater, mit deiner Großmutter, solange sie noch lebt. Denn jetzt hast du die Chance und verschieb's nicht auf morgen. Das sage ich alles wohlwissend, wie schwer das ist, weil ich habe da immer im Hinterkopf, ich erzähle die Geschichten nicht, aber 1, 2, 3 Geschichten bei mir in der Familie, in meinem Leben, wo ich mir mit der Versöhnung so schwer tue. Und man findet gute Ausreden zu sagen, ach, das muss nicht sein, das ist nicht so wichtig. Oder ich kann ja eh nichts machen, weil der andere, der will sich ja nicht versöhnen. Das stimmt tatsächlich. Ich glaube, es gehören beide dazu. Aber ich gehöre auch dazu. Und vielleicht muss ich den Schritt gehen, hin zu dem anderen und sagen, ich will mich versöhnen mit dir. Meinst du, das geht? Kannst du mir verzeihen, was ich falsch gemacht habe? Und ich will versuchen, dir verzeihen. Das ist so schwer. So schwer. Noch eine wichtige Bibelstelle, die habe ich jetzt hier nicht aufgelistet, ist die berühmte Geschichte vom Schalksknecht. Die ist ja bekannt, da erzählt Jesus von dem, der eine Schuld hat und die wird ihm vergeben, aber dann geht er raus und trifft einen, der ihm was schuldet und dem vergibt er nicht. Und dann kriegt der König, der ihm die große Schuld vergeben hat, der kriegt es dann raus und am Schluss schmeißt er ihn dann raus und dann sagt Jesus den bitteren Satz, so wird der Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr nicht vergebt eurem Nächsten. Boah, ist eigentlich genau das, was wir sonst nicht verkünden, dass Gott sein Tun an unserem Mist. Und ich glaube, er tut es auch nicht. Aber er sagt, wenn du nicht zu deinem Bruder gehst und ihm verzeihst, dann schmeiße ich dich auch raus. Das ist mal der Zeigefinger von Gott. Und der kommt, die Geschichte wird erzählt, weil einer, der tut sich schwer mit der Versöhnung, der sagt, Jesus, ich habe mal eine Frage, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Ist 7-mal genug? 7-mal übrigens war Jakob auf den Knien, als er zu Esau ist, ne? Da kommt es wahrscheinlich her. Ist 7-mal genug und wahrscheinlich fühlt er sich ganz toll und sagt, ich würde meinem Bruder, der mir irgendwas Böses gerne, 7-mal vergeben. Und dann sagt Jesus, mehr so als Wortspiel, ich glaube nicht, dass er die Zahl ernst meinte. Wie oft? 7 mal 70, ey, das ist ganz schön oft. Und jetzt denken Sie an die Menschen, die Ihnen was Böses getan haben und Sie enttäuscht haben und Sie in Schwierigkeiten gebracht haben. 7 mal 70, das reicht für ein ganzes Leben. Immer wieder vergeben, das ist so schwer. Wir brauchen es. Jesus sagt, man kann gar nicht oft genug vergeben und euer Vater im Himmel wird euch auch vergeben. Warum all das? Am Schluss landen wir natürlich bei Jesus Christus, dem Versöhner schlechthin. Paulus hat so gesagt, denn Gott war in Christus und Gott versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. So ist Gott. Am Schluss ist es doch ganz einseitig, aber nur bei Gott, dass Gott uns vergibt. Wir tatsächlich dieses Geschenk erstmal nur annehmen müssen und sagen, das ist ja wunderbar, das ist unglaublich. Aber diese Trennung, die manche eben kaum spüren zwischen Gott und Mensch und manche ganz viel, die ist nicht mehr da, weil Jesus die Versöhnung ist. Da ist nichts, was uns von Gott trennen kann, nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Gewaltiges, keine Mächte, keine Gewalten. Wir sind versöhnt mit Gott, weil Gott uns liebt durch Jesus Christus. Und das ist aber eben nicht alles, sondern dann geht's weiter. Und Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Zusammenhang ist eben so, dass Gott, der große Versöhner in Christus, sagt, jetzt geh aber auch hin und versöhne dich untereinander. Mach das. Du hast den Auftrag, das zu verkünden und auch zu tun. Und wenn es dir nicht gelingt, dann geh zu Gott und flehe um Versöhnung. Und wenn es dir nicht gelingt, hinzugehen und um Versöhnung zu bitten, dann bitte um Mut und Kraft und um Demut. Das ist als Opfer, wenn man sich so fühlt, ganz, ganz schwer. Weil man in dem, der einem was Schweres angetan hat, eben nicht irgendjemand sieht, sondern da sieht man das Böse und die Last. Aber das ist der Auftrag und das braucht Kraft, das braucht letztlich Gottes Geist. Lasst euch versöhnen mit Gott und ich ergänze einfach, lasst euch versöhnen untereinander. Wenn ich da jetzt so predige, dann weiß ich, dass ich 2, 3 Menschen habe in meinem Leben, da muss ich hin. Die wissen das vielleicht gar nicht. Also ich denke an einen, vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, der weiß das vielleicht noch gar nicht. Aber was hindert es mich denn, dem wenigstens eine E-Mail zu schreiben? Der ist nämlich weit weg. Darum fühlt sich das so gut an. Ich brauche mich mit dem nicht versöhnen. Doch, lasst euch versöhnen mit Gott und untereinander. Warum kann ich dem nicht eine E-Mail schreiben und wenigstens sagen, pass mal auf das, was damals passiert ist. Ich möchte, dass das nicht mehr zwischen uns steht. Verzeih mir und vielleicht sage ich sogar, ohne dass es blöd rüberkommt, und ich verzeih dir. Und es kostet Kraft und es kostet Energie, aber es ist das Richtige. Und bei dem anderen Menschen, an den ich denke, wo ich weiß, da ist Versöhnung irgendwie gar nicht möglich, weil da der Hass so groß ist und die Herzen so verhärtet sind. Ja, warum nicht doch versuchen? Mehr als unversöhnt weiterleben kann ja nicht passieren. Das hat man ja vielleicht eh schon. Dann kann man wenigstens weinen und Gott klagen und sagen, du, ich habe es versucht, mach du was. Eine moderne Versöhnungsgeschichte am Schluss. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber sie ist sehr schön und ich erzähle es jetzt einfach. Und zwar ist es so eine Art verlorene Sohn-Geschichte. Da geht es ja auch um Versöhnung, ne? Beim verlorenen Sohn, der ist weg, außen davon und hat Angst und kommt auf den Knien daher und Gott, der in diesem Vater sichtbar wird, der rennt ihm entgegen und sagt, mein Sohn war verloren und siehe, er ist wiedergefunden. Die Versöhnungsgeschichte ist so aus unserem Leben. Da lebte ein Sohn in einem normalen Haus mit seinen Eltern und ist da aufgewachsen. Aber er wurde dann älter und jugendlicher und kam in die Pubertät. Und wie das so ist, dann hat man nicht mehr viel Spaß an den Eltern und denkt, die sind blöd. Und dann hat man seine Freunde. Und bei dem war es auch so. Und er hat dann auch eine Lehre gemacht und angefangen, Geld zu verdienen und gesagt, jetzt ziehe ich aus. Er hat dann immer sehr viel geschimpft an seinen Eltern und hat sich dann so ein bisschen entfernt. Es war alles noch okay, bis er dann eben doch Mist gebaut hat. Also er hat verschuldet, er hat seine Arbeit verloren und auf einmal hat er gemerkt, oh Mann, mein Leben geht nicht mehr gut. Und dann ist er zu seinen Eltern, die er immer so ein wenig verächtlich behandelt hat, ein paar Jahre lang. Und die haben gesagt, na, sag mal, die Suppe, die löffelst du jetzt gefälligst selber aus. Und dann hat er ihnen vorgeworfen, dass sie vielleicht schuld sind und was weiß ich. Und dann haben die gestritten und gestritten, bis es halt so laut und so bitter wurde, dass sie gesagt haben, na, mit dir will ich nicht mehr. Und er ist dann auf und davon und hat das Städtchen verlassen, sogar den Landkreis, ist irgendwohin ins Ausland, um da eben ohne seine Eltern zu leben. Aber das Leben war nicht gut zu ihm, wurde immer schlimmer. Irgendwann hat er halt kriminelle Tätigkeiten versucht, um sein Leben besser hinzukriegen und es ging schief und er landete im Gefängnis und seine Eltern wussten nichts und haben wahrscheinlich nächteweise immer wieder geweint. Und er im Gefängnis oder auch danach auch, weil er wusste, mein Leben ist eigentlich schiefgegangen. Und ein Teil meines Leides, das ist das gebrochene Verhältnis zu den Eltern. Und dann irgendwann schreibt er seinen Eltern einen Brief, weil er spürt, das muss ich mal machen. Und er schreibt, Mensch, Eltern, ist es vielleicht möglich, dass wir uns wiedersehen, dass ich euch mal besuche? Und ich weiß ja, ihr hasst mich vielleicht, aber könnten wir das so machen, weil ich traue mich gar nicht einfach bei euch zu klingeln. Ich komme an den und den Tag zu euch und wenn ihr mich sehen wollt, dann hängt doch ein weißes Tuch aus dem Fenster. Dann weiß ich, ich kann klingeln und ihr lasst mich rein, weil ich ertrage es nicht zu klingeln und ihr macht auf und schickt mich weg. Und dann kommt dieser Tag näher, an dem er zu seinen Eltern kommt und er hat echt Angst. Er hat Angst, was da passieren könnte und dass eben keine Versöhnung möglich ist. Und er nähert sich dem Haus und da hängt kein weißes Tuch aus dem Fenster. Nicht nur eins jedenfalls, sondern jedes Fenster hat weiße Bettlaken. Die ganze Tür ist weiß. Sogar auf dem Dach liegt weißes Tuch rum. Und die Tür steht auf und er rennt los in das Haus hinein, weil da sein Leben gut ist, jedenfalls ein Teil. Und weil die Eltern genauso wie er gelitten haben an der Unversöhnlichkeit. Die ist nicht von Gott, die ist vom Teufel. Lasst euch versöhnen mit Gott und versöhnt euch untereinander. Das ist der Auftrag für uns und für diese Welt. So bitten wir, so bitte ich jetzt an Christi statt. Lasst euch versöhnen. Amen. Und der Friede Christi, der viel höher ist, als wir denken, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.